Heute ist Wahltag. Auch im Losungsbüchlein war heute ein Bibelwort von der Wahl. Wenn Jesus sagt, ihr habt mich nicht gewählt, aber ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht treibt und eure Frucht bleibe. Und das Wort aus dem 2. Mosebuch, wo Gott der Herr spricht, ich will euch zu meinem Volk machen und will euer Gott sein. Das ist ein Zuspruch für uns. Zum Frühlingsanfang wollen wir das Lied von der güldenen Sonne singen. 346, die güldene Sonne voll Freud und Wonne, die ersten beiden Verse, und dann die Verse 7 und 8 vom Zerbrechen unseres Lebens und von dem, was Gott bleibend machen will aus unserem Leben. 1 und 2 und 7 und 8 vom Lied 346. Beten. Du mächtiger Herr, dich beten wir an und freuen uns an all deiner Größe und Macht, die wir auch erkennen können in den Wundern deiner Schöpfung, in der Kraft des Sonnenlichtes, in der aufbrechenden Natur draußen im Frühling, aber auch an dem Leben, das du uns anvertraust. Wir wollen dir danken für jede Stunde unseres Lebens, für jeden Augenblick, für jeden Atemzug, der eine Gabe deiner Liebe ist. Herr, hilf uns, dass wir unser Leben recht nutzen, dass wir Frucht bringen vor dir. Und du kannst uns erneuern. Darum rufen wir dich an diesem Morgen an. Du musst uns verändern, neues Leben schenken. Vor dir dürfen wir auch ablegen, was uns belastet und beschwert. Die Schuld, die uns anklagt. Herr, vergib uns unsere Übertretungen, unsere Missetat, das Böse, das wir getan haben. Und schaffe in uns das reine Herz. Lass doch deine Gnade so überwältigend mächtig bei uns werden, dass unser Leben neu wird durch dich. Und so dürfen wir jetzt in der Stille auch dir alles bringen, was uns beschwert und belastet. Danke, dass du allen nahe bist, die dich mit Ernst anrufen. Amen. Und jetzt freuen wir uns, dass wir die Jungbläser hören mit dem Choral. Nun danket alle Gott. Wenn Sie an Ihren Plätzen aufschlagen, die Schriftlesung Jeremia 33. Wir haben neue Bibeln angeschafft, weil das mit der alten Übersetzung oft schwierig war. Es ist die Seite 755 im Alten Testament. Jeremia 33, die Verse 1 bis 9. So ungeheuer, wie Gott sein Wort einlöst und erfüllt, das können Bibelleser nicht vergessen. Die Sammlung Israels in unserem Jahrhundert, die Wiederherstellung Jerusalems, und doch fehlt noch das Letzte der geistlichen Erweckung seines Volkes. Und des Herrn Wort geschah zu Jeremia zum zweiten Mal, als er noch im Wachthof gefangen war. So spricht der Herr, der alles macht, schafft und ausrichtet. Herr ist sein Name. Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, von den Häusern dieser Stadt und von den Häusern der Könige Judas, die abgebrochen wurden, um Bollwerke zu machen zur Abwehr. Die Stelle hat man ausgegraben im jüdischen Viertel, wo man sehen kann, genau wie die Stadtmauer dort wieder ausgebaut wurde unter Josia. Selbst der Verweis von Jesaja 22, Vers 10, die richtigen Bibelkenner werden es nachlesen. Im Kampf gegen die Chaldäer und um sie zu füllen mit den Leichnamen der Menschen, die ich in meinem Zorn und Grimm erschlagen habe, als ich mein Angesicht vor dieser Stadt verbarg, um all ihrer Bosheit willen, siehe, ich will sie heilen und gesund machen. und will ihnen dauernden Frieden gewähren, denn ich will das Geschick Judas und das Geschick Israels wenden und will sie bauen wie im Anfang und will sie reinigen von aller Missetat, womit sie wider mich gesündigt haben, und will ihnen vergeben alle Missetaten, womit sie wider mich gesündigt und gefrevelt haben. Und das soll mein Ruhm und meine Wonne, mein Preis und meine Ehre sein unter allen Völkern auf Erden, wenn sie all das Gute hören, das ich Jerusalem tue, und sie werden sich verwundern und entsetzen über all das Gute und über all das Heil, das ich der Stadt geben will. Die Posaunen spielen jetzt das Lied von Peter Strauch: Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Wir singen miteinander das Lied Schönster Herr Jesu 487.
Oh,
haben in dieser Passionszeit die Passionsgeschichte des Leidens Jesu nach dem Johannesevangelium. Da haben wir heute Johannes 13 von Vers 21 ab. Wir können nur hier im inneren Kirchenschiff wegen der Ablagen die Bibeln auslegen, die hinten auf den Stühlen. Die müssen sich dann selber an den Schränken bedienen oder auch auf der Empore, wenn man es da nicht ablegen kann. Das wird auch in Zukunft so sein, wenn wir alles im Psalm miteinander lesen, seien Sie nicht überrascht. Es ist immer wichtig, dass man beim Gottesdienst eine Bibel dabei hat. Viel, viel wichtiger als das, was der Pfarrer sagt, ist das, was die Bibel sagt. Denn das Wort des Predigers hat nur Sinn, wenn es das Bibelwort auslegt. Wenn es was anderes sagt, ist schlimm. Das müssen Sie prüfen. Sie müssen täglich in der Schrift forschen, ob sich's also verhält. So, Johannes 13, Vers 21 bis Vers 30. Jesus und der Verräter. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er betrübt im Geist und bezeugte und sprach: Amen, Amen, oder wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an. Und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte. Der lag bei Tisch an der Brust Jesu. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist's? Das ist heute das Thema unserer Predigt. Herr, wer ist's? Jesus antwortete: Der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon, des Mannes aus Kariot, so hieß das Dorf, Kariot. Und als er den Bissen nahm, fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald. Aber niemand am Tisch wusste, wozu er ihm das sagte. Das heißt, das Vorhergehende hat also offenbar nur Judas gehört. Es hat Jesus dem Judas gesagt, der ist, er will ihn noch einmal darauf hinweisen. Einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus und es war Nacht. Wir sind natürlich noch ganz voll der wunderbaren Eindrücke, die wir auf unserer Israelreise gewonnen haben. Wir sind erst heute Nacht spät in Nacht heimgekommen, und was uns ja jedes Mal so begeistert, ist doch, wie sorgfältig und wie genau das Wort Gottes übereinstimmt mit dem, was man sieht. Es geschah alles nach dem Wort des Herrn. Es ist nicht eins von den Worten des Herrn dahingefallen. Man kann mit der Bibel in der Hand alles erforschen und suchen und kennenlernen. Aber bei all diesen Reisen passiert auch immer wieder das andere. Das kennen alle, die schon mal in Israel waren, dass man einen Schock bekommt. Einen Schock, wie selbst die Orte, an denen sich so viele ereignet hatte, wie diese von allerhand Menschenwerk umgeben sind. Da haben viele liebe Leute in frommer Verehrung alles drumherum gebaut und haben Kirchen und Verehrungsstätten errichtet. Und es kommt einem manchmal ganz fremd dann vor und man fühlt sich dort gar nicht mehr wohl. Und es ist wirklich so, dass es einen ärgern und abstoßen kann. Es hat manchmal den Anschein, dass man sagt, ach, das ist wie wenn man so eine Kühlerfigur vorne drauf macht aufs Auto. Da will offenbar immer nur jemand, will da was hantieren, kann man euch helfen? Wollt ihr zur Kinderkirche? Geht nur zur Kinderkirche, ist doch wunderbar. Bloß nicht beim dritten Teil, da geht er lieber jetzt schon raus und das ist schön. Ja, war wunderbar, euer Blasen. Jetzt springt nur, dass er noch die Geschichte mitbekommt. Ganz toll. Was eigentlich viel wichtiger ist als all das Abstoßende, dass man das Wort Gottes wieder hört. Und auch auf solch einer Reise ist uns so gegangen, dass wir beim Hören des Wortes Gottes einfach den größten Eindruck hatten. So unmittelbar und direkt redet Gott, der Herr, zu uns durch sein Wort. Und so redet er heute zu Ihnen durch sein Wort. Und da steht jeder ganz allein. Und so wie wir gerade gesungen haben, schönster Herr Jesu, ich wollte, dass es bei Ihnen jetzt auch so eine Zwiesprache mit Jesus wird. Dass alles andere zurücktritt. Jesus, ich will dich sehen. Ich will dich erkennen mit deinem Wort. Ich will dich verstehen. Rede. Mit deinem lebensspendenden Wort. Was mir zuerst auffällt an diesem Abschnitt, das ist, wie Jesus an seinen treuesten Freunden leidet. Die Passionsgeschichte beschreibt das Leiden Jesu. Jesus leidet. Wir können es aus der Passionsgeschichte ja in den einzelnen Stufen nacherzählen, wie sie ihn ans Kreuz nageln. Man kann es ja etwa in dem Jesus-Film kaum mit ansehen, wie sie ihm die Nägel durch die Hand durchtreiben, wie Jesus dort in der Hitze der Sonne hängt, wie sie spottend dran vorübergehen, wie die Legionäre Jesus foltern und quälen, wie sie ihm die Dornkrone ins Gesicht drücken. Aber wissen Sie, wo der Gipfel der Leiden Jesu war? Also jetzt kommt das, was ich empfinde, ist meine Deutung. Prüfen Sie es an der Schrift. Der Höhepunkt der Leiden Jesu war in dem Abschnitt. Als Jesus miterleben muss, dass seine treuesten Freunde ihm untreu werden. Das allerschwerste Not, dass Jesus nicht einen Getreuen in dieser Welt gefunden hat, nicht ein menschliches Herz, auf das man sich verlassen kann. Und ich behaupte jetzt, das ist noch viel schlimmer als die Folterschmerzen am Körper. Das ist noch viel schlimmer als die Todesqualen. Da fängt ja unser Abschnitt so an im Vers 21. Jesus wurde betrübt im Geist. Jetzt dürfen Sie selber Bibeldeutung mitmachen. Da bleibt ja ein Raum des eigenen Ermessens. Immer wie wir auch bei unserem Bibellesen das versuchen zu verstehen. Deshalb ist es gut, wenn Sie Ihre Bibel dabei haben. Was meint da das Evangelium? Jesus ward betrübt im Geist. Also in seinem Geist, in seinem Innern, in seiner Seele. Könnt ihr ja meinen. Nach meinem Verständnis meint es etwas anderes. Jesus war betrübt im Heiligen Geist. In der Fülle der Gegenwart des ewigen Gottes, als er noch einmal miterleben muss, wie der Mensch von Anfang Gott verstößt und Nein zu ihm sagt, diese Ablehnung Gottes. Ich will dich nicht haben. Einer unter euch wird mich verraten. Der Heilige Geist hat Jesus die Augen geöffnet, dass er plötzlich sehen kann. Und das war das allerschlimmste Leiden. Sie kennen alle das berühmte Bild von Leonardo da Vinci vom Abendmahl Jesu. Haben Sie es auf das hin mal angeschaut? In Haigerloch hat ja der Maler Schütz eine Kopie gemalt, in dortigen evangelischen Kirche. Ich weiß, vom Künstlerischen her ist das verpönt, wenn man eine Kopie macht, aber da müssen Sie nicht bis nach Rom fahren, um es nochmal anzusehen. Aber hier haben Sie einen guten Druck zu Hause, in einem Buch. Und dann sehen Sie, wie die Jünger alle ganz betroffen dreinblicken. Und selber erschüttert sind, dass das geschehen kann, sie, die doch so viel mit Jesus erlebt haben. Wir machen es uns ja immer wieder an dem Abschnitt ein bisschen leicht und sagen, ja, ja, der Judas, es gibt eben überall einen falschen 50er drunter, nicht? Und da war eben einer von denen, und der Judas, und überall hat man ein schwarzes Schaf, und der Judas war eben das schwarze Schaf. Und wir vergessen dabei, dass alle Jünger doch Jesus verraten haben, auf ihre Weise. Sie haben ihn verlassen, sie haben ihn verleugnet. Und so wie man das dann an den Städten der Verehrung Jesu in Israel erlebt, wo die Menschen Jesus auf ihre Weise verehren und Jesus so für ihre Sache nehmen wollen, um ihre Kirche aufzupolieren und ihre Klöster und ihre Frömmigkeit und ihre Heiligkeit. Da ist ja nichts mehr da von der Nachfolge, vom Hören des Wortes. Warum ist das bloß immer wieder so, dass Menschen Jesus verraten und preisgeben und in der Menschenhände überantworten? Einer unter euch wird mich verraten. Das tut Jesus weh. Das tut Jesus furchtbar weh. Einer unter euch Treuen, die ihr so viel erlebt habt, ihr habt die ganzen Machterweise miterlebt. Gerade im Johannesevangelium davor steht es doch noch, wie der Lazarus vom Grab auferweckt war, als sein Leib schon in die Verwesung übergegangen war. Und jetzt schon kippt ihr Glaube um? Und wenige Stunden später hat sich der Letzte der Jünger irgendwo versteckt, aus Angst, und gibt die Sache Jesu für verloren. Ach, was sind wir doch für untreue Leute? Und was hat Jesus für eine Not mit seinen Leuten? Wissen Sie das, dass die Christen die große Blamage sind und dass Jesus eine große Not mit seiner Gemeinde hat, mit der kann er keinen Staat machen. Das ist ein Wort für uns, die wir uns heute versammeln, hier im Gottesdienst. Jesus leidet an seinen treuesten Freunden, das ist ein Passionsleiden. Und wenn man erst daran denkt, wie oft wir schon das Wort Jesu umgedreht haben, die Gebote Gottes nach unserem Geschmack umgeformt haben, angepasst haben unser Denken und wie wir sagen, ich will das selber machen, ich brauche niemand. Wie wir uns von Jesus losgerissen haben, unseren Weg selber leben wollten. Wir verstehen doch den Judas. Aber jetzt möchte ich einen zweiten Punkt anfügen. Das Menschenherz ist ein unheimlicher Abgrund. Also Jesus sagt, einer unter euch wird mich verraten. Wissen Sie, was ich gesagt hätte? Ich hätte ganz flott dazwischen gequatscht und hätte gesagt, ich nicht. Hat ja Petrus dann auch so gesagt. Nee, also Verleugnung kommt überhaupt nicht in Frage. Interessant ist doch, dass in diesem Augenblick, nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hat, da heißt hier, es wurde ihnen bange. Es wurde ihnen bange. Offenbar zum ersten Mal ist ihnen richtig. Bewusst geworden. Jeder von uns ist zur schmählichsten Schandtat letztlich bereit. Wir sind alle wankelmütige und untreue Leute. Und der Schrecken fällt über sie. Wissen Sie, was mich heute viel mehr erschreckt, dass das unter Christen so selten geworden ist. Ich kenne unter Christen sehr viel mutige Leute, die sagen, ich will die Welt verändern und ich will gut sein und ich will die Gebote Jesu verwirklichen. Das kann ich. Ich muss mich nur bemühen. Und da plant man alles und man braucht Jesus gar nicht mehr dazu. Ein Christentum ohne Jesus hat man da zusammen, sich zusammen geschaffen. Dass die damals alle bange wurden, erschraken und auf einmal merken, mein Herz ist so korrupt, mein Herz ist so falsch, mein Herz ist so gefährlich. Also ich hätte auch noch verstehen können, wenn die Jünger so der Reihe nach gesagt hätten, ja, ja, Herr Jesus, ich weiß schon, wer es ist, das ist der Petrus, der ist so ein Hektiker, der macht das sicher wieder. Oder die anderen sagen, der Johannes, das ist so ein emotionaler Typ, auf den ist so wenig Verlass. Wenn da die Stimmung umschlägt, der Johannes, das ist bestimmt der, der dich verrät. Wir sind ja so schnell dabei, den Finger auf andere zu zeigen. Aber dass sie fragen, nicht nur, Herr, bin ich, Herr, wer ist, Herr, wer? Ich könnte es doch sein, eigentlich kann es jeder von uns sein. In uns allen steckt die Judasart drin, dass wir Jesus ausliefern. Das heißt mal im Johannesevangelium, Jesus wusste, was im Menschen war. Erschreckt Sie das, wenn Jesus alles weiß, was in Ihrem Herzen drin ist, an Schwerem, an Bösem? an Fiesem und Gemeinem. Jesus wusste, was im Menschen war. Ich möchte Ihnen sagen, das ist ein ganz großer Trost. Wenn Jesus das alles weiß, und er hat sogar die schändliche und gemeine Tat des Judas, und die war wirklich furchtbar, eingebaut zum Heil der ganzen Welt. Und er hat daraus Segen gemacht. Wenn das Jesus sieht, was kann er erst daraus machen? Was kann er erst aus unserem Leben machen? Das ist doch wunderbar. Ich möchte, dass wir dort wieder stehen bleiben und sagen, Herr, du erforschest mich und kennst mich. Du kennst alle meine Wege. Wir können im Gottesdienst sitzen, im Augenblick, wo man eigentlich hören will aufs Wort, dann kommen alle bösen Gedanken durch unseren Kopf. Dann spüren wir oft, wie wir hin und her gerissen sind von allen unheimlichen Einflüssen. Jesus weiß es. Ist das nicht Trost? Jesus weiß es. Und er kann daraus großes Heil schaffen. Er hat aus der schlimmen Tat des Judas noch Heil für die Welt geschaffen. Aber das Entscheidende ist doch, ich muss auf Jesus blicken. Der Einzige, der mich retten kann, und ich kann es Ihnen nur so sagen, Sie können sich nicht selber retten. Kein einziger Mensch hat sich je schon selber retten können. Nur Jesus kann uns befreien. Jesus ist kommender, starke Erlöser. Bricht dem gewappneten Starken ins Haus. Der Einzige, der uns frei machen kann von den Versuchungen, ist doch Jesus. Der Einzige, der uns bewahren kann, ist doch Jesus, der Herr. Auf den muss man blicken, auf den muss man schauen, den muss man sich anvertrauen. Ich habe oft die Befürchtung, dass unser Glaubensleben in diesen Tagen, in unserer Zeit, am Ende des 20. Jahrhunderts, sehr seicht geworden ist, oberflächlich. Sprechen Sie noch so in der Stille, wenn Sie vor Gott sein Wort lesen. Herr, bin ich's? Bin ich der, der deiner Sache den Schaden zufügt? Wenn ich da oben stehe und dein Wort predige, dass ich anderen predige und selbstverwerflich werde. Herr, bewahre meine Herzen und Sinne in dir. Der Einzige, der mich durchretten kann, bei dem Heil ist, ist doch der Herr. Und dann fällt auf einmal auf, dass in der ganzen Geschichte der Christenheit das ja immer wieder die großen Leuchtpunkte waren. Dort in der Passionsgeschichte hat es angefangen. Wie war das in der Reformation, als ein Einzelner in der Stille über dem Lesen des Wortes Gottes damals in seiner Mönchzelle geforscht hat, in dem Erschrecken über dem heiligen Gott. Und ich kann es immer nicht mehr hören, wenn man sagt, die Frage nach dem gnädigen Gott ist doch nicht eine Frage, die den modernen Menschen interessiert. Das hat einen Menschen in der Moderne so wenig interessiert wie im Mittelalter. Das interessiert nur Menschen, deren Gewissen aufgeweckt ist. Es hat einst einen Ludwig Hofacker umgetrieben, dass er vor der Gemeinde stand und über das eine Thema nur gesprochen hat, wie kann ich vor dem heiligen Richter bestehen? Ich, der ich ein Mensch bin, voller Schuld und voller Sünde und voller Übertretungen und voller Missetat. Da sehen wir ins Abgrund in den Abgrund des menschlichen Herzens hinein, aber da entdecken wir auch den Heiland Jesus, der aus diesen Jüngern etwas ganz Tolles macht. Wir sind bei einem letzten Punkt. Es ist ein ganz herrliches Freuden- und Trostwort, was hier dasteht. Warum denn? Herrliches Freuden- und Trostwort. Jetzt müssen Sie einfach in Ihrer Bibel gucken, ob das stimmt, was ich sage. Das Kapitel 13, aus dem unser Abschnitt entnommen ist, fängt so an im ersten Vers. Wie Jesus die Seinen geliebt hat, und die Seinen, das war auch ein Judas Iskariot, so liebte er den Judas bis zum Ende. Können Sie das fassen, dass Jesus einen Judas liebt bis zum Schluss? Er gibt keinen auf. Und dann läuft den Judas hinaus und sagt, Schluss, ich will nichts mehr mit ihm zu schaffen haben. Er muss die Brücken abbrechen. Aber Jesus hat noch nie die Brücke abgebrochen. Es ist mir immer eine Not, wenn wir über Judas reden, dass besonders die Schwermütigen unter uns die psychisch Belasteten ganz besonders, unter der Not leiden, dass sie nur das Wort Judas hören und gar nichts anderes mehr denken, und dann rausgehen sie, heute haben sie über mich gesprochen, dass ich verdammt bin. Und ich rufe es Ihnen noch einmal zu, und Sie können es nicht überhören, im ganzen Evangelium steht drin, Judas war der Einzige nach der Schrift, der es um des Evangeliums willen erfüllt musste. Ich kann nur danken, dass Judas den Part erledigt hat und ich nicht mehr der Judas sein muss. Für alle anderen steht die Gnade Gottes offen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber lass doch die Liebe Jesu in dein Leben. Schlag doch die Tür nicht zu und renn nicht in die Nacht hinaus. Wie viele brechen selber die Brücke ab und reißen sich los von Jesus. Für die war das mal eine Erinnerung. Ich war auch mal im Bibelkreis in meiner Jugend. Wissen Sie, dass das Sie einzig durch Ihr Leben tragen kann, dass Jesus Sie liebt bis ans Ende. Lassen Sie mich kurz einen Augenblick noch mal stehen bleiben, was das war bei Judas. Wir können ja das Geheimnis nicht lösen. Eins dürfen Sie nicht sagen, dass Judas das tun musste. Gott hat nie einen Menschen verdammt Böses zu tun. Das ist nicht wahr. Gibt's nicht. Da haben Sie was Falsches sich zusammengelegt von der Vorherbestimmung. So steht es nicht in der Bibel drin. Und es steht auch beim Judas nicht als Mahlzeichen über seiner Stirn geschrieben, dass er so sein muss. Wir können es dann schnell aufzählen und sagen, ja, aber der Judas war doch schon als Kassier unzuverlässig. Sagen Sie, wer von Ihnen kann den ersten Stein werfen ohne Sünde? Sie sagen, in meinem Leben war nichts drin, so wie beim Judas ein Wunderpunkt drin war. Beim einen ist Geld und beim anderen ist der Sex und beim dritten sind es Stolz und Hochmut und Eigenbrödelei und Neid und Missgunst. Und wer kann da den Stein werfen? Wir haben alle so Punkte. Sondern das Schlimme war doch, dass Judas einen anderen Jesus haben wollte. Er wollte nicht den Jesus, der ans Kreuz geht. Er wollte den schwachen Jesus nicht. Man kann es kaum glauben, dass ihm für uns ein lächerlicher Betrag von 30 Silberstücken was Habhafteres war. Da hat man wenigstens was in der Hand. Er wollte von Jesus mehr haben. Vielleicht folgen wir Jesus nur so lange, wie wir gesund sind, solange wir Vorteile von ihm haben, solange er Wunder tut. Und wenn Jesus uns durchs finstere Tal führt, dann murren wir gegen ihn. Verstehen wir den Judas? Ich will nichts mehr mit Jesus zu tun haben, wenn er mir meine Wünsche nicht erfüllt. Ich kann nicht deuten, was es bei Judas war. Die Bibel ist ganz gewiss offen, aber da muss er irgendwo gelegen haben. Er hat einen anderen Jesus gewollt, er war enttäuscht. Dann hat er gesagt, der soll sterben, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Und man kann nur so sagen, wer Jesus von sich stößt, richtet sich. Das ist ein ganz großer Ernst. Aber Jesus bietet diesem Judas noch das Brot. Es ist wie beim Passamahl, lassen Sie mich einen ganz einfachen, modernen Vergleich wählen. Sie kennen das Fondue-Essen, wo man so ein Brot in so eine Suppenschüssel eintaucht. Das war beim Passamahl so etwas Ähnliches. Und Jesus reicht ihm das Brot. Und für uns alle klingt ja noch viel mehr mit. Das war das Einzige, was er fassen kann. Jesus geht nicht auf die Wünsche des Judas ein, was er auch will. Aber er gibt sich noch einmal sich selbst für dich in den Tod gegeben, auch für Judas. Und darum dürfen Sie es nicht sagen, als ob ein Judas nicht bis zum Schluss die ausgestreckte Hand Jesu hat. Aber man muss sie ergreifen, man muss sich lieben lassen, wie Jesus die Seinen geliebt hatte. So liebte er sie bis ans Ende. In Kapernaum hat ja Jesus nach der Speisung der 5000 diese unvergleichliche Rede übers Brot gehalten, weil sie wollten ihn zum Brotkönig machen. Da könnte ich mir vorstellen, dass da die erste Spannung war. So hat es auch Otto Riedmüller in seiner unvergleichlichen Auslegung der Passionsgeschichte gedeutet. Er sagt, da ist beim Judas der erste Bruch gekommen. Er will einen König haben, der herrscht. Etwas, was in der Welt groß ist und mächtig ist. Und dann hat Jesus gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer von diesem Brot isst, der wird nicht mehr hungern. Judas, nimm doch das Brot. Und er nimmt es und rennt davon. Er isst sich zum Gericht. Und ich darf Ihnen sagen, so müssen Sie es nicht machen. Sie sind freier Menschen, können wählen. Sie dürfen das Angebot Jesu annehmen und sagen, für mich ist er gestorben. Ja, darum ist Jesus in die Welt gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wir freuen uns, dass die Passionsgeschichte eine Freudenbotschaft ist, ein rettendes Evangelium, das selig macht alle, die daran glauben. Jesus sagt, komm, nimm, für dich habe ich diese unheimlichen Tiefen durchlitten. Jetzt lass doch das los in deinem Leben, gib dich ganz mir hin und lass dich in meine Liebe einhüllen. Wir haben vorhin das Lied gesungen, schönster Herr Jesus, dich will ich lieben, dich will ich ehren. Das ist Glauben. Ich will gar nichts anderes mehr, als dir leben, dir mich hingeben. Und dann sehe ich diese Menschen, zuerst diese Jünger Jesu, die aus diesem erschrockenen Gewissen, so hat es in den Bekenntnisschriften der Reformation geheißen, der Augsburger Konfession, alle Lehre muss durch den Kampf des erschrockenen Gewissens hindurch. Wer da einmal hindurchgegangen ist durch das erschrockene Gewissen, Herr, meine Sünde drückt mich und ich leide darunter, der erfährt seine Liebe und seinen Frieden. Und er darf sich dran freuen, ach mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte. Und wenn dein Blut nicht für die Sünde rede, wo soll ich ärmster unter den Elenden mich sonst hinwenden? Und diese Männer wurden, als sie auf Jesus blickten, ihm vertrauten, zum Segen für die ganze Welt. Wissen Sie, wie ihr Leben für viele Menschen Frucht bringen kann, wenn sie Raum geben für die Liebe Jesu. Er hat alles für mich getan. Ich will nur noch für ihn leben. Und ich will ihm gehören im Leben und im Sterben. Amen. Und das wollen wir jetzt singen, das Lied 420. Ach mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte. 420. Herr, du musst uns immer wieder den wahnwitzigen Aberglauben zerbrechen, als ob wir selber unser Heil schaffen könnten. Herr, vergib unsere Überheblichkeit, unsere Selbstgefälligkeit. und deck uns täglich unsere vielfache Schuld auf, wie wir nur gerettet werden durch deine ganz unverdiente Güte und Gnade und wie wir nie besser sind als die anderen, wie du dein Blut für uns vergossen hast. Und wir wollen dir danken, dass du das getan hast, damit unser Leben Frucht trägt. Und dass du jetzt Neues aus uns und durch uns wirken willst. Wir bitten jetzt für die Aufgaben und Verpflichtungen, in denen wir leben. Herr, wirke du in uns. Und sei du unser Herr. Und gib doch, dass unser Leben zum Segen wird für andere. Gib doch, dass dein Evangelium wieder die stolzen und selbstsicheren Herzen erschüttert. Und tröste du die Angefochtenen und die Verzweifelten, dass dein Evangelium verwundete Herzen heilt und dass Menschen gewiss werden, dass nichts sie aus der Hand von dir reißen kann, dass wir ewig geborgen sind, weil du uns festhältst. Ich möchte dich an diesem Tag auch bitten für unsere Wahlen, für all das, was wir auch in unserer Umgebung, in unserem Volk schuldig sind, dass wir dort Licht und Salz sein können. Dazu musst du uns leiten durch deinen Heiligen Geist und Weisheit geben. Und Herr, bewahre uns davor, dass wir dein Evangelium vor unserer Umgebung schlecht machen, sondern dass wir das überall bezeugen. Das Wunder deiner Gnade, dass es nicht an unserem Wollen und Laufen liegt, sondern allein an deinem Erbarmen. Und da bitten wir dich, dass du es jetzt auch bei den Alten und Kranken ganz wunderbar deutlich machst, auch durch unser Wort, wenn wir sie besuchen, dass sie sich in dir bergen können und getrost und im Frieden sind. Auch die Pflegebedürftigen, die Schwermütigen, auch die, die zum Sterben sich rüsten, Herr, hilf uns, dass wir die Zeit unseres Lebens auskaufen. Und dass wir dein Gnadenangebot nicht versäumen und nicht verwerfen. Hilf uns, Herr, und bewahre uns davor, dass wir den Ernst deines Gerichtes nicht umbiegen und verwässern. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern uns von. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte Platz. Wir freuen uns, dass Frau Funk hier ist. Frau Funk, kommen Sie hier ans Mikrofon. Und ich habe gesagt, 2, 3 Sätze. Sie ist hier vor Jahren hinübergegangen nach Rumänien und hat einen Pfarrer drüben geheiratet. Und da wollen wir ein paar Worte hören, wie es gegenwärtig in Rumänien aussieht. Sagen Sie uns was Praktisches.
Also mein Mann lässt recht herzlich grüßen. Und wir haben heute in unserer Gemeinde oder in einer Nachbargemeinde ein ganz großes Fest, weil einer der beiden Vikare, die in unserer Landeskirche überhaupt zur Verfügung standen, eingesetzt wird. Und mein Mann fährt mit dem Kleinbus über die Dörfer und nimmt die Leute zu diesem Gottesdienst mit. Als ich vor 17 Jahren nach Siebenbürgen ausgewandert bin, da waren wir in unserem Dorf Schönberg noch 800 deutsche Evangelische. 1990 waren es noch 500. Und jetzt sind es noch 40. Und ich bin von den Frauen die Jüngste. Also dann können Sie sich vorstellen, dass fast ja, jeden Monat eine Beerdigung ist. Und was anderes gibt es bei uns nicht mehr. Keine Hochzeit, keine Taufe, nichts. Und für einen Pfarrer ist es schon manchmal deprimierend. Die äußere Situation ist für die alten Leute immer schwerer, weil die Inflation so groß ist und zum Beispiel von der Rente kann eine alte Frau 5 Briefe nach Deutschland ihren Verwandten schreiben und dann ist die Rente weg. Dann hat sie noch kein Brot und noch kein Holz und nichts anderes. Also das nur in 2 Sätzen.
Das wollen wir auch noch hören. Ja. Bloß das klingt so ganz pessimistisch. Wir haben vorhin gesprochen, es braucht aber trotzdem junge Pfarrer, die dorthin gehen. Ich meine, alte Leute brauchen das Evangelium.
Also wir können jede Menge junge, arbeitslose Vikare gebrauchen in unseren deutschsprachigen Gemeinden.
Es ist doch eine herrliche Sache, diesen Menschen das Evangelium von Jesus zu sagen.
Wir selber haben 16 Gemeinden und durch diesen jungen Pfarrer natürlich jetzt sehr große Hilfe. Wir haben einen Nachbarpfarrer, wir haben einen Freund, wir haben einen Bruder und wir sind ganz glücklich. Aber es wandern auch noch von den 40 Pfarrern, die wir noch sind, welche aus, sodass unsere Gemeindenzahl vielleicht ja auch wieder steigt. Aber wir sind voller Hoffnung und wir danken recht herzlich, dass Sie uns nicht vergessen haben und auch weiter an uns denken.
Denken wir sehr dran und wer nachher noch mehr wissen will, Frau Funk bleibt noch, bis der zweite Gottesdienst anfängt, da vorne stehen, dann kann man Sie auch noch fragen. Am Palmsonntag beginnt unsere Bibelwoche. Das ist mir ganz wichtig, dass wir die Passionswoche auch bewusst begehen. Wir haben an jedem Spätnachmittag in der Passionswoche 2 Vorträge von 40 Minuten. Da haben wir Zeit und die meisten von Ihnen können gleiten mit der Arbeitszeit. Ich würde Sie einfach bitten, dass Sie die Passionswoche ganz bewusst begehen. Und auch sich wieder freuen an dem großen Evangelium, das wir haben. Hinten liegen die Zettel von der Bibelwoche auf, nehmen Sie die bitte mit. Hinten liegen auch die Einladungen für diesen Abendgottesdienst. Am nächsten Sonntag der etwas andere Gottesdienst um 18 Uhr mit Joachim Rieger. Unser Recht auf Glück liegen auch hinten die Handzettel. Hauskreistreffen am nächsten Sonntag. Rolf Brune steht nachher noch unter der Empore. Er bittet alle, die in Hauskreisen leiten oder die mitarbeiten und am Hauskreistreffen teilnehmen, sich nachher anzumelden oder telefonisch bei ihm, weil das jetzt sein muss, dass man sich vorher melden soll. Wir haben, meine Frau und ich, 4 kleine Büchlein herausgebracht. Wir hatten ja immer so Krankenbüchlein und so Trauerbüchlein, die man weitergeben konnte. Die haben verschiedene Auflagen erlebt und der Verlag hat gebeten, wir sollten neue machen. Da haben wir 4 neue gemacht, die sich dafür eignen, beim Geburtstag oder gerade herzliche Teilnahme oder auch von der Geborgenheit in großer Not. Kurze Bibelworte mit Liedversen, mit kurzen Gedanken, die liegen da drüben am Ausgang am Büchertisch. Und dann ist auch das, was mir so wichtig war, neu erschienen. Sie erinnern sich, vor einem Jahr ist diese Kassette und diese CD erschienen mit der herrlichen Vertonung von Rilling und seinen Chören, die Bach-Choräle, Jesu meine Freude. Und ich glaube, das ist in vielen Krankenstuben und auch beim Autofahren ein ganz wunderbarer Trost, wenn man diese Choräle, die von dem Text so wunderbar sind, ich liebe auch die neuen Lieder, nur reicht oft der Text nicht entfernt an die Botschaft der großen Choräle hin. Und ich freue mich, dass da der Verlag, der Hensler Verlag, eine neue CD herausgebracht hat, mit lauter solchen weiteren zusätzlichen Bach-Chorälen in der Vertonung von Rilling, in der Bearbeitung von Johann Sebastian Bach-Vertonung. Jesus, meine Zuversicht, auch Trostlieder, auch in der großen Todesnot, in der Freude der Ewigkeit. Jesus, meine Zuversicht, ist auch da drüben als CD oder als Kassette erhältlich. So. Unser Opfer heute ist, ja, da sind wir von Israel noch voll, wir haben bei Hilfe für Brüder ein wichtiges Projekt gerade zu laufen. In Rehovot ist die große Gemeinde der messianischen Juden mit Baruch Maus, ein ganz wichtiger, führender Theologe unter den messianischen Juden, unter den Christen dort, den Jesus treuen Christen. Und die haben große Schwierigkeiten gehabt, die haben viele Prozesse geführt und haben jetzt erst die Gelegenheit gehabt, ein Grundstück zu kaufen, aber der Preis ist sehr, sehr hoch und da haben sie uns um Hilfe gebeten. Und ich halte das für ganz wichtig, dass wir wieder wie einst in der Zeit der Apostel den Christen in Israel helfen, ihre Verpflichtungen wahrzunehmen. Und das wollen wir tun, die Gemeinden sind klein und sie sind schwach, aber wir wollen helfen, heute unser Opfer geben für diese judenchristliche Gemeinde in Rehovot. Verstorben ist in der vergangenen Woche und bestattet worden Frau Lore Klink, Danniger Straße 4, im Alter von 83 Jahren. Dort wurde über das Wort gepredigt, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. So erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Aus der Passionsgeschichte sollen Sie nicht das Rätsel vom Judas mitnehmen, sondern das unendliche Erbarmen Gottes, der Sie retten will und der seine Gnade in Ihrem Leben, auch in den kommenden Tagen, ganz wunderbar erweisen will. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.